In der heutigen Folge habe ich Manja Techen zu Gast, eine sensationelle Frau, die mit uns eine ganze Menge teilt. Die Folge heißt "Mit dem Camper durch Europa und auf der Reise zu innerem Frieden". Hallo, hallo und herzlich willkommen zu "Da ist Gold drin". Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's Fets! Das ist ein Tea Talk und zwar ein Format, in dem ich mich mit Manja unterhalte. Und sie erzählt von ihrer Reise seit ungefähr anderthalb Jahren mit dem Camper durch Europa. Ist total verrückt. Mann und sie und mittlerweile sogar Kleinhund und zwei Kinder. Wir sprechen darüber, warum sie und ihr Mann entschieden haben, alles aufzugeben. Die haben vorher 10 Jahre lang ein Haus renoviert, weil ihr Mann Schreiner ist. Und dann haben sie quasi, als sie fertig waren, entschieden, okay, wir geben alles auf, verkaufen alles. Und wie sie das Familienleben meistert im Camper, wie sie ihre Morgenroutine beibehält oder auch manchmal nicht, wie sie Zeit für sich selbst generiert, aber auch Zeit mit dem Partner und wie es für sie war, parallel, total absurd, direkt als sie losgefahren sind, die Coaching-Ausbildung anzufangen. Mittlerweile hat sie auch die Trainerausbildung gemacht und arbeitet für mich als Head Coach und lernt, das teilt sie zumindest, wie sie den Umgang mit ihren Gefühlen steuert, mit Wut und mit Angst und was sich verändert hat und wie sie das alles erlebt. Ein super spannendes Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Herzlich willkommen, liebe Manja, direkt
Hallo.
Von Emmeldorf im Schnee nach Kreta in die Sonne. Das ist ein bisschen gemein. Also schön, dass du da bist. Sag doch mal, wer bist du und wieso bist du auf Kreta und wie kommst du dazu?
Ja, ich bin Manja, ich bin 39 Jahre alt und reise seit, muss ich überlegen, ich glaube anderthalb Jahren mit meiner Familie im Camper durch Europa. Und nach Kreta kommen wir eigentlich, weil meine Schwägerin hier lebt. Die besuchen wir hier und waren auch letztes Jahr um diese Zeit schon hier. Genau.
Ach krass. Bist du eigentlich richtig Sommer?
Nee, es ist, Sommer ist ja hier nicht aushaltbar für mich.
Ja,
jetzt sind
eben.
40 Grad hier. Jetzt ist hier so 20, naja, auch mal 18 bis 22, würde ich sagen. Aber es wird jetzt kälter nächste Woche.
Ach, krass, wie schön, aber voll gut.
Ja,
ja, ich kenne dich ja nur im Campervan, weil du ja, bevor du losgestartet bist, also bevor die Ausbildung losgegangen ist, seid ihr ja losgestartet, ne?
Genau, wir sind mit der Reise gestartet, als die Coaching-Ausbildung begann. Ziemlich zum gleichzeitig. Das habe ich, glaube ich, überschnitten. Und es ist total spannend, weil für mich es so symbolisch ist, dass die Reise im Innen auch mit der Reise im Außen, es ist beides in einem gestartet. Und ich hatte am Anfang große Sorge, dass ich das nicht, also dass es zu viel ist für mich, beides zu halten.
Ja.
Und ich glaube aber nicht, dass es das war, weil die Herausforderung, die wir als Familie haben, also wir sind gestartet, weil wir aus dem Hamsterrad aussteigen wollten, wir haben 10 Jahre lang ein Haus saniert und mein Mann war selbstständig und wir haben eigentlich außerhalb seiner Selbstständigkeit uns nur darum gedreht, das Haus irgendwie weiter zu sanieren und es fertig zu bekommen.
Und habt ihr das alleine gemacht? Also handwerklich sozusagen?
Ja, genau. Ja. Mein Mann ist Tischler und Zimmermann, genau. Das haben wir selber gemacht alles. Und irgendwann kamen Kinder dazu und dann wird's langsamer. Ja. Und genau, und irgendwann haben wir gedacht, das kann es doch jetzt hier nicht sein, dass wir ackern und ackern und ackern und irgendwie bleibt nichts. Und wir dachten immer, wenn wir fertig sind, dann. Dann kam das Fertigwerden immer näher, aber es kam nichts, was dann kommt. Und dann dachte ich, okay, wir müssen was verändern. Also das Außen, ne, das reibt uns auf und wir wollen, das, was uns wichtig ist, sind wir. Und dann kam Corona und dann hat es das nochmal so bestätigt, dass wir das wirklich wollen. Und dann, das war natürlich auch ein Prozess über ein Jahr von der ersten Gedanken, bis wir dann wirklich los sind und auch das Haus verkauft, dann haben wir alles verkauft.
Auch und krass, ne? Irgendwie 10 Jahre das Haus zu renovieren, um es dann zu verkaufen.
Ja, krass. Auf jeden Fall. Aber es war klar, wenn wir das machen, dann muss das weg, weil das uns sonst immer noch gehalten hätte. Also wir hätten immer noch Gedanken, wenn wir es jetzt vermietet hätten, so wäre es ja immer noch da gewesen. Wir wollten einfach frei entscheiden können und wirklich los und nichts mehr haben, was irgendwie auch nichts einlagern oder so. Wir wollten wirklich gar nichts mehr haben, dass wir auch sozusagen bleiben können, wo wir wollen und komplett autark sind.
Ja. Krass. Ja. Abgefahren. Was hast du damals beruflich gemacht?
Ich bin ja, komme ja eigentlich aus dem heilpädagogischen Bereich.
Ja.
Genau, und habe vorher im Kindergarten gearbeitet, vor meinen Kindern aber noch. Also dann als ich schwanger war, ist man immer sofort raus, aufgrund der Tita und Schutz, genau. Und dann bin ich nicht wieder eingestiegen oder bin einen Tag mal eingestiegen, aber nie so richtig wieder. Hab immer so ein bisschen was gemacht, genau. Mein Mann war selbst als ständiger Tischler und Zimmermann und habe ihn dann da so ein bisschen noch unterstützt, so, genau.
Ja. Krass, krasse
Reise. Also der hat auch die ganze Firma, sie hat auch seine Firma dann mit aufgegeben, also wir haben wirklich alles auf Null gesetzt.
Und lebt seitdem von dem Haus sozusagen, also von dem
Verkauf? Ja, von dem Hausverkauf. Ja. Ja.
Krass. Wie lange noch?
Also wir könnten das noch so einige Jahre machen.
Ja, würde ich sagen.
Also ich kann das jetzt, irgendwann hatten wir es mal durchgerechnet, das könnten wir 20 Jahre machen, dann müssten wir neu gucken. Also wir so leben, wie wir jetzt leben. Hat mein Mann irgendwann mal durchgerechnet, genau.
Ah ja, krass.
Aber das wird es nicht. Also wir merken, dass jetzt so der nächste Step so ein bisschen ansteht. Also gerade für meinen Großen, der wird ja jetzt 7, da ist so ein bisschen jetzt so der Bedarf nach einem eigenen Raum und genau, also da ist das spürbar, dass es ja hier wirklich auf engstem Raum ist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus wollte, um den Fall wieder zurück, dass wir losgefahren sind und ich dachte, das ist zu viel, dieses auf engstem Raum und auch wir haben ja nur das Äußere geändert, sind ins Wohnmobil und sind los. Und das alles nimmst du mit. Du nimmst alles mit. Du nimmst deine ganze Familie mit. Du nimmst es in der Partnerschaft mit. Du nimmst das mit deinen Kindern mit. Und eigentlich ist es wie ein Brennglas, weil du bist nur noch auf das plötzlich reduziert. Es gibt ja nichts anderes mehr. Und klar macht das im Außen Befreiung, aber das, was man miteinander hat und auch mit den Kindern, das bleibt natürlich. Und deshalb war es für mich, weil ich dachte, das ist eigentlich viel zu viel, ist noch die Coaching-Ausbildung obendrauf, total super, weil ich natürlich angefangen habe, genau diese Dinge zu sehen. Ich konnte ganz anders damit umgehen. Ich konnte daran, und wir konnten wirklich, wir waren auch so sehr darauf reduziert, wir konnten so viel darüber sprechen, wir konnten so viel erkennen. Und es war wirklich, wie so eine, nochmal eine ganz intensive Arbeit genau zu diesen Themen.
Krass.
Ja, genau darauf runter reduziert sozusagen.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Ja, wir waren ja 2 Wochen in Schweden zu viert. Mit Hund. Im Camper und fanden das eine interessante Erfahrung. Also vor allen Dingen, das vielleicht ein bisschen auch anders, wo ihr jetzt unterwegs seid, weil wir hatten ja einfach auch nicht besonders tolles Wetter. Das ist natürlich
dann genau. Das Wetter auf jeden Fall und das Alter der Kinder, glaube ich, macht es auch noch schwieriger.
Ja, also mit 12 und 16 braucht man auch mehr Platz.
Und die sind ja viel mehr im eigenen Raum. Mein Kleiner ist 4, der ist ja eigentlich kaum mit sich. Der ist ja eigentlich nur bei uns und auf uns.
Ja.
Genau. Und beim Großen, wie gesagt, mit 7, jetzt fängt es so ein bisschen an. Der will jetzt so seinen eigenen Raum, seine eigenen Freunde sein. Und das war für uns klar, wenn es für einen nicht mehr funktioniert, dann müssen wir neu gucken.
Und habt ihr schon so ein Gefühl? Lasst ihr euch dann irgendwo nieder? Wollt ihr zurück nach Deutschland?
Oh, ja, wir haben... Nee, irgendwie haben wir noch nicht so richtig ein Gefühl, aber da bin ich sehr im Vertrauen, dass das kommt. Aber es kommt immer so... Es kommen immer so verschiedene Ideen und wir haben auch letztes Jahr in Schweden, hat uns sehr fasziniert, da haben wir auch geguckt, ob wir da vielleicht eine kleine Base für den Sommer, haben aber nichts geguckt, wir haben mehrere Häuser angeguckt, also sollte es wohl noch nicht sein. Jetzt hatten wir von Freunden ein Angebot gekriegt oder von Bekannten, dass wir vielleicht in Deutschland nochmal die Möglichkeit hätten, so probeweise zu sein und zu gucken, ob es für uns funktioniert und ja.
Spannender Prozess. Und wie bist du auf die Idee gekommen, die Coaching-Ausbildung zu machen? Du hast vorher, glaube ich, noch nichts bei mir gemacht, oder?
Ja, Menschlichkeit habe ich gemacht.
Ah ja, doch, glaube, stimmt.
Genau, und so richtig darauf, also das, was mich richtig gecatcht hat, war diese, ich glaube, das hieß Nähe-Grenzen-Challenge, oder?
Ja.
Genau. Und ich weiß, da bin ich irgendwie drauf gekommen und das hat mich so total angesprochen. Und dann habe ich immer mehr, habe ich bei dir gehört, habe ich dich verfolgt und habe da immer mehr, habe auch einen Podcast reingehört und immer, und dann war irgendwie klar, da ist eine Coaching-Ausbildung, da dachte ich sofort, oh, das will ich machen, und dann kamen aber die Termine. Und dann dachte ich so, oh, das kann nicht funktionieren, wir sind im Camper und mit dem Internet, und dann habe ich halt das meinem Mann vorgeschlagen, ich bräuchte regelmäßiges Internet, ist das möglich mit den Zeiten und alles. Und dann Und das Spannende ist auch, dass wenn wir das Haus nicht verkauft hätten, wäre das, glaube ich, finanziell schwierig geworden. Und so war es klar, ich kann das davon machen.
Ach,
und
krass.
ja, das sollte auch genauso sein. Ja.
Abgefahren.
Ja.
Und dann, also wie war das dann? Ihr seid sozusagen gestartet und wir sind in die Ausbildung gestartet. Wie war das?
Genau, das war, ja, es war so, ich hätte fast gesagt, bodenlos ist, glaube ich, das richtige Wort.
Ja.
Weil es war so,
schön.
Ja. Es war so alles weg. Alles weg. Alles auf neu. Und, ich weiß noch dieses Wochenende, ich war so ganz wackelig und auch sehr super ängstlich und so. Wir hatten ja dann das Kickoff-Wochenende und da standen wir noch bei meinen Eltern im Garten und hatte das Kickoff-Wochenende. Ich glaube, 2 Wochen später sind wir dann losgestartet.
Ach, krass.
Ja, genau. Und ja, es war irgendwie so ein, ich würde sagen, fast ein bodenloser Zustand, so alles in der Schwebe. Und ich bin auch das, was für mich, also bevor ich in die Interviewing-Philosophie eingestiegen bin, meine größte Schwierigkeit war das, was mich am meisten hat, waren meine Gefühle. Ich hatte immer große Angst vor meinen Gefühlen. Ich würde sagen, ich bin immer viel geschwankt so zwischen Angst und Wut. Das waren so meine Gefühle, die mich am meisten Einfluss hatten. Und die Angst war so mein größtes Gefühl oder das, was mit dem ich viel zu tun hatte.
Bezogen auf irgendwas Konkretes?
Auf viele Dinge so. Die hat mich irgendwie immer begleitet. Ich hatte das Gefühl, die war schon seit meiner Kindheit immer so latent da. Und mal mehr, mal weniger. Ich erinnere mich auch, dass die zum Beispiel nachdem ich meinen Schulabschluss gemacht habe, sehr groß da war, weil ich nicht wusste, was das Leben für mich bereithält und so. Also richtig wie so, die hat mich immer viel begleitet. Und als ich in dieses Wochenende gestartet bin, das Kickoff, weiß ich, da war ganz viel Angst. Also so eine latente Angst, die so im Hintergrund mitlief. Und total spannend, dass ich die Angst jetzt auch noch kenne, aber anders. Also sie ist nicht mehr, vorher war sie bedrohlich und jetzt ist sie eher so, dass ich denke, ah, interessant, was will sie mir denn sagen? Also es ist eher so, als wenn ich sie als meinen, ich weiß fast sagen, Freund
Kompass.
Sehe oder so. Ja, Kompass sehen. Kompass ist ein gutes Wort, genau.
Mhm.
Und nicht als Bedrohung. Ja.
Mhm. Und die Wut?
Die Wut ist viel weniger. Aber die ist auch, würde ich sagen, ein Kompass. Aber ich muss, also natürlich ist die Wut auch ein super Katalysator für viele Dinge. Würde ich schon so benennen, dass ich manchmal Dinge durchsetze, gerade so bei Grenzen, wo ich so merke, da ist eine Wut, da könnte ich nochmal hingucken, da geht es bestimmt um eine Grenze bei mir. Dafür ist die ein super Kompass. Und die ist, also ich muss weniger, ich würde hätte sagen, gesagt vorher, sie hatte mich, also ich konnte sie nicht, ja, kontrollieren hätte ich früher dann, aber sie war so übermächtig und ich musste das sofort danach agieren. Und jetzt ist es auch so, ich spüre die Wut und denke eher so, ah, was will sie mir, ach, wahrscheinlich ein Kompass würde ich dann auch sagen, ah, was will sie mir sagen? Wo geht's hin? Was macht mich wütend? Ist da eine Grenze, die ich überschritten habe? Ist da irgendwas, was ich nicht ausgesprochen habe? Ist da irgendwas? Also so nehme ich die dann eher. Ja, und die ist wesentlich weniger geworden. Auf jeden Fall. Weil ich, glaube ich, mich besser kenne und auch meine Bedürfnisse besser kenne und deshalb nicht so oft mehr über meine Grenzen gehe. Mhm. Und die Wut gar nicht mehr so viel da sein muss.
Mhm. Gab es irgendeine Erfahrung oder eine Erkenntnis oder einen Durchbruch sozusagen mit dem Thema? Erinnerst du das? Gab es irgendwas, wo du merkst, ah ja, da war es schwierig und dann bin ich da reingegangen und dann? Oder?
Das überlege ich gerade. Also hauptsächlich war die gegen die Wut. Also mein Mann hat sehr viel Wut abgekriegt. Also der hat
bietet sich auch
super
an. Ne?
Ja, der bietet sich an. Genau. Der hat super viel Wut abgekriegt. Und gab es eine richtig große Erkenntnis mit der Wut hatte ich, glaube ich, nicht. Also kann ich mich jetzt, gibt's bestimmt, aber sie ist mir nicht so präsent, dass ich jetzt sagen könnte, ah ja, da ist das Erlebnis oder so. Das kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen.
Nö.
Ich merke das auch immer noch, aber sie ist auch nicht mehr, sie muss auch nicht mehr so groß werden. Das ist ganz spannend. Ich merke, sie sagt, da ist ein bisschen Wut und dann kann ich drauf eingehen und sie annehmen und hinschauen und sie muss gar nicht mehr so riesig werden, wie sie vorher. Also sie war so wie so ein, war so groß alles.
Ja, ja, kann ich, also kann ich gerade mit Wut, kann ich das auch genauso unterstreichen. Da Außer ganz manchmal mit Matthias. Da muss ich dann nochmal zumindest kurzfristig richtig wütend werden. Aber dann, so wie du sagst, dient mir das auch als auch wie so ein Katalysator, um das auszusprechen, was ich vielleicht bisher mir nicht erlaubt habe zu sagen oder so. Und dann hilft die Wut, das rauszubringen, um mich dann danach zu entschuldigen, dass es die Sache schon stimmte, aber dass es nicht mit Wut hätte sein müssen.
Ja.
Du bist ja jetzt echt einen langen Weg gegangen, deswegen verschwimmt auch wahrscheinlich total vieles. Irgendwie die Ausbildung, die Coaching-Ausbildung. Jetzt arbeiten wir super eng zusammen mit in Alive als Head Coach, bist du dabei. Kannst du so, wenn du auf den Weg zurückblickst, diese, sagen wir, drei Stationen, die ja sehr unterschiedlich sind von den Anforderungen oder inhaltlichen Themen auch, sagen, was so deine großen Meilensteine, deine Erfahrung war in den verschiedenen Stufen oder auch Grenzen, die du überkommen hast oder so?
Also ich würde sagen, in der Coaching-Ausbildung ist es ganz viel gewesen, dieses bei mir zu, also bei mir, nur mit mir zu schauen und mit mir zu sein, also zu gucken, was ist das, was mich bewegt, was sind meine Grenzen, was ist diese großen Gefühle, was ist dahinter, da das zu erkennen, dass das alles in mir entsteht, dass nicht die anderen schuld sind. Das war für mich ein riesen Shift. Und da ist es aber so, dass man ja theoretisch die ganze Coaching-Ausbildung auch, ich würde fast sagen, unterm Radar fliegen kann. Also man kann ja alles hören und muss sich ja nicht melden. Also es ist ja das, was du reingeben möchtest. Und kann das alles mit sich machen und mit sich arbeiten. Und in der Trainerausbildung, die dann ja der nächste Step war, ist es so, da kannst du nicht mehr. Da bist du da, du hast du deine kleine Deep Dive-Gruppe und dann bist du da auch mit dem allen, was dich noch umtreibt für die Sichtbarkeit oder für die Interaktion mit Menschen oder das, womit du dich eigentlich verstecken wolltest. Das wird plötzlich alles sichtbar und ist nochmal wie so ein Booster für das alles, was du schon in der Coaching-Ausbildung erahnt hast, würde ich sagen, wird in der Trainer-Ausbildung nochmal richtige Wort an die Oberfläche gebracht.
Ja, oder du sagst das, da noch mal der, ja, wo du in der Coaching-Ausbildung noch drumherum navigieren konntest.
Ja, ist dann plötzlich so, puch.
Ja. Alles auf dem Tablett. Und jetzt dann, macht das nochmal für dich einen Unterschied jetzt als Head Coach?
Auf jeden Fall. Das ist ja, also es ist nochmal wieder anders. Aber warum ist das nochmal wieder anders? Ich glaube auch nochmal, weil es diese große Sichtbarkeit auch ist mit dem Ding. Und nochmal eine größere Gruppe. Noch mal mehr präsenter sein und auch mit dem, was dich ausmacht.
Vielleicht die Verantwortlichkeit?
Auf jeden Fall die eigene Verantwortlichkeit, aber auch gefühlt für den Rahmen für so viele Menschen oder für die Gruppe.
Ja.
Es ist ja einfach nur, sind ja einfach noch mal viel mehr Menschen und dadurch fühle ich mich zumindest noch mal mehr in meiner Verantwortlichkeit auch angesprochen.
Spannend.
Ja.
Mir kommt gerade eine ganz andere Frage. Das habe ich, glaube ich, noch nie jemandem im T-Talk gestellt. Ich hatte aber auch noch nie einen Head Coach, weil als ich mit Svenja gesprochen habe, war sie das ja noch nicht.
Ja, stimmt.
Was macht für dich die Into-Being-Philosophie aus? Das ist so eine ganz kleine Nebenherfrage.
was die für mich aus, also soll ich das so in Sätzen sagen? Ich spreche oft.
Du kannst es auch singen.
Ich habe oft ein Gefühl und dann will ich das in Worte fassen und dann kommt das aber nicht so raus, wie ich das empfinde.
Story of my life.
was macht für mich die Interviewing-Philosophie? Die Interviewing-Philosophie macht erstmal das aus. Ich hätte das allererste Wort, was für mich kommt, ist Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit. Mm. Für mich, also das ist irgendwie alles das, was es ausmacht. Und das macht das Leben auch so viel, weil ich dadurch natürlich auch viel mehr bei mir bin und die Dinge aus einer ganz anderen Haltung sehe, wenn ich in Verantwortlichkeiten denke und auch in meiner Verantwortlichkeit denke, begegne ich auch Menschen ganz anders. Also ich habe das jetzt wieder gespürt, oft dieses in so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel in einem Gespräch, wo ich denke, oh, wenn ich das jetzt sage, dann ist es für den, dann habe ich damit bei dem anderen irgendwas ausgelöst.
Mhm.
Und allein das schon zu denken, wenn ich das, natürlich geht es nicht darum, wenn ich den anderen beleidige, das ist nochmal was ganz anderes, aber wenn ich eigentlich nur spreche von irgendwas, hatte ich oft das Gefühl, jetzt habe ich dem anderen gegenüber irgendwie was, ein unangenehmes Gefühl gemacht, sagen wir es mal so.
Mhm.
Und allein das so zu sehen in einem Gespräch, lässt mich eine ganz andere Haltung eingehen Menschen gegenüber. Ich bin viel weniger damit mit meinem Gegenüber verstrickt oder verbunden oder na, verbunden ist das falsch, verbunden. Ich bin viel mehr verbunden und viel weniger verstrickt. Das ist vielleicht
mm.
Ja.
Mm. Und eckst du damit an? Frage ich mich gerade. Also wie ist das rein logisch, wenn ich jetzt zuhöre und nicht
ja,
in der Tiefe weiß, was du meinst, könnte ich ja denken, na dann trittst du wahrscheinlich vielen Leuten auf den Schlips. Nimmst du das so wahr? Vermutlich nicht,
nee,
aber...
Nee, ich nehme das nicht so wahr. Ich habe das Gefühl, dass ich viel weniger den Leuten auf den Schlips trete.
Mhm.
Weil ich dadurch das Gefühl habe, dass ich denen ja auch ihre Verantwortung lasse und die viel verantwortlicher, weil ich damit nichts mehr zu tun habe und viel verantwortlicher mit denen sprechen kann.
Merkst du das auch mit deinen Kindern? Weil die sind ja jetzt sehr klein.
Ja, auf jeden Fall merke ich das mit meinen Kindern. Und da merke ich auch sofort, wenn ich reingehe mit nur einem kleinen Wink in die Richtung, dass ich irgendetwas damit zu tun hätte, wie die Kinder andocken. Ich habe zum Beispiel das Beispiel, ich hatte vor ein paar Tagen, hat mein Sohn hier Bücher ausgeräumt und hier im ganzen Camper verteilt. Der ist 6. Und ich habe ihm gesagt, dass er diese Bücher wieder einräumen muss, weil wir Abendbrot essen wollen, dass er bitte nicht noch mehr Bücher daraus holen soll. Er hat aber noch mehr Bücher daraus geholt, dann war die immer die Zeit zum Abendbrot essen und ich habe ihm gesagt, er müsste jetzt diese Bücher einräumen, wir wollen Abendbrot essen. Und dann hat er hier einen Riesenwutanfall gehabt und hier auf dem Boden gelegen und geschrien und wir werden alle blöd und wir werden ungerecht und die Bücher und so. Und da habe ich gemerkt, wie ich zu ihm gesagt habe, ich kann das verstehen, dass das total blöd ist, jetzt hier so viele Bücher einzuräumen. Und ich habe damit nichts zu tun. Du hast die Bücher ausgeräumt, wir wollen jetzt Abendbrot essen, bitte räum die Bücher ein. Und da hat er nochmal 5 Minuten hier geschrien und dann hat er irgendwann aufgestanden, hat die Bücher. Und ich glaube, wenn ich nur einen Moment gesagt hätte, auf dieses eingegangen wäre zum Beispiel, als er gesagt, du bist so ungerecht, gesagt hätte, nee, ich bin nicht ungerecht, dann wäre ich schon drinne gewesen. Und dann, das habe ich ganz oft bei ihm, manchmal, ich falle auch oft genug noch drauf rein, dann bin ich drinne und dann bin ich plötzlich die da mit in der Verantwortung hängt mit ihm, warum diese Bücher hier verteilt sind. Und sobald ich mich nicht eindocke, kann ich sehen, wie er die Verantwortung nimmt und das tut. Das ist total spannend. Er hatte war noch kurz wütend darüber, dass die Situation blöd ist und ist dann aber aufgestanden und hat es gemacht.
Mm, das ist abgefahren, ne?
Ja.
Das ist abgefahren. Ja. Und was du ja auch gemacht hast, von dem, was du jetzt erzählt hast, er durfte trotzdem auch wütend sein.
Ja, das
also
durfte er.
Also es gab auch sozusagen ein Mitgefühl gegenüber der Wut. Also
ja.
Also nicht im Sinne, stell dich nicht so an, jetzt mach halt, weil dann wärst du verstrickt mit der Wut.
Ja.
Ja, also das eine ist sozusagen mit der Verantwortlichkeit, mit dem, was du eben gesagt hast, mit den Büchern. Und das andere wäre, was ja aber auch oft genug passiert mit Menschen, insbesondere mit Kindern, dass man dann jetzt, hör mal auf, hier so rumzubrüllen oder jetzt reiß dich zusammen oder bist ja selber schuld, du hättest es ja nicht machen müssen, ich habe es ja vorher schon gesagt, kann man ja diverse, also sozusagen sich dann bist du halt sofort in der Wut verstrickt und dann ist halt das Problem, dass die Wut, seine Wut auf einmal zu einem Hebel bei dir wird.
Mhm.
Weil sonst, wenn er, wie du das jetzt geschildert hast, darf er einfach wütend sein und muss aber auch mit seiner Wut selber sein. Du hältst den Raum, du darfst wütend sein, ist total okay, ändert nichts an der Situation, kannst du auch kurz durchfühlen, darfst du auch mal und dann weiter mal. Wenn du drauf einsteigst, wenn wir als Eltern drauf einsteigen, dann ist das Wütendsein darüber, wobei das eigentlich mit uns nichts zu tun hat, auf einmal der Hebel, um nicht die Verantwortung übernehmen zu müssen für zum Beispiel die Bücher oder irgendwann die Schule oder was auch immer sozusagen. Mhm. Wenn wir uns da emotional mit einklinken, ist voll
ja
voll das gute Beispiel.
Ja.
Was natürlich gerade in so einem kleinen Camper da auch nochmal.
Ja. Ja, das ist, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind, das ist wie ein Brennglas auf genau die Themen, die wir immer haben. Und das was ist, ist, dass wir nicht ausweichen können. Also, das ist dieses, wie zum Beispiel die laute Wut ist dann halt auch für uns alle laut. Und das ist halt auch nicht für alle okay. Zum Beispiel für den Kleinen ist das nicht okay, dass es dann hier so laut ist und so. Und das ist dann auch wieder schwierig, da den Weg zu finden, dann da nicht noch zu sagen, dass es uns zu laut ist, dass wir rausgehen mit der Wut, sondern da irgendwie dann auch das so hinzubekommen, dass es für alle funktioniert.
Ja, da ist natürlich mehr Platz ermöglicht dann. Nicht immer kann ich sagen, wir haben viel Platz und es hat
okay.
Ah, trotzdem hier solche Erfahrungen, aber da ist natürlich das Nicht-Vorhandensein von Platz oder der Möglichkeit, sich dann eben auch aus dem Weg zu gehen, macht es eben noch krasser, eine höhere Notwendigkeit. Mhm. Ja, voll spannend. Wie beobachtest du das in der Partnerschaft? Weil das stelle ich mir auch herausfordernd vor, jetzt irgendwie im Camper mit zwei Kids.
Im Camper. Ja, ist es auch, auf jeden Fall. Aber da, also ich habe immer das Gefühl, es ist viel Absprache und viel Schauen, was funktioniert für den anderen, also was funktioniert für dich. Und das gelingt uns immer besser. Und das ist zum Beispiel auch was gewesen, was wir dadurch gelernt haben, jetzt durch den Camper und auch nochmal durch meine Interbiegenreise. Vorher war es viel so, dass mein Mann sein Ding gemacht hat und ich habe zugearbeitet, so würde ich das sagen. Mhm. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir in einem Miteinander funktionieren. Dass wir schauen, was ist für den wichtig, wie kann das funktionieren, wie kann es für alle gut sein, was können wir machen. Und das ist auf jeden Fall nochmal ganz anders, würde ich sagen.
Habt ihr, das ist jetzt mal eine ganz andere Frage, habt ihr irgendwie Raum für euch als Paar?
Also hier im Camper, meinst du? Wir haben ja einen sehr großen Camper, also wir haben ja einen alten Bus sozusagen, das ist ja nicht ganz so klein. Und wir können das hinten, also es ist nicht Schall, also wir können es nicht komplett verschließen, aber man kann es schon, also es ist jetzt keine verschließbare Tür, aber es sind so zwei Türen, die man so aneinander, dann macht man so ein paar Kissen rein, dann haben wir uns sozusagen so ein bisschen abgeschottet. Und das ist dann, wir können hier vorne, im vorderen Teil kann man auch noch ein Bett machen, das haben wir auch manchmal eine Zeit lang, dass wir dann hier geschlafen haben und die Kinder hinten. Also es ist möglich. Und wir sind viel, jetzt wenn das Wetter gut ist, nehmen wir uns die Zeit, also gehen wir raus, setzen jetzt draußen hin und haben dann da, jetzt stehen wir hier zum Beispiel direkt am Strand und sitzen wir einfach abends draußen.
Auch nicht das Schlechteste, das rein. Aber das stelle ich mir auch tatsächlich total herausfordernd vor, irgendwie dann diese Balance zu finden.
Ist es auch, auf jeden Fall. Und dann, wenn dann immer alle sagen, so, boah, das ist voll herausfordernd, dann merke ich erst, was wir eigentlich machen. Also dann, für mich ist es ja schon so normal geworden, sozusagen, in Anführungsstrichen. Und wenn dann immer, boah, und wie machst du das und wie findest du dann den? Und dann fange ich erst an, darüber nachzudenken und merke, ja, stimmt. Wie machen wir das eigentlich? Und wie ist das ja auch? Oder mit so einer Morgenroutine, wie machst du denn das? Und in den kleinen Camper und wie, und so die kleinsten Kleinigkeiten, die sind nun aber auch wirklich gut ausgestattet, muss ich sagen.
Also, wie machst du das mit der Morgenroutine? Das würde mich auch interessieren.
die mache ich draußen, aber es gibt natürlich Regen und es gibt natürlich Kälte und das muss man dann so ein bisschen anpassen. Also wenn ich zum Beispiel, ich will meine Morgenroutine machen und es regnet, dann ändere ich sie um. Dann mache ich nur 10 Minuten Yoga hier auf dem Gang, zum Beispiel geht das bei uns einigermaßen, aber ich kann die Arme nicht hochmachen, also muss dann andere Übungen machen zum Beispiel. Oder manchmal ist auch so starker Wind, dass ich es nicht gut machen kann. Dann gucke ich das irgendwie so hinterm Auto machen kann. Jetzt, als wir in Rumänien waren, war es irgendwann zu Boden kalt. Also ich konnte nicht mehr länger auf dem Boden sein, weil der Boden so kalt war mit meiner Matte. Das war einfach zu kalt von unten. Dann war ich nicht mehr entspannt, sondern eher angespannt. Und ich versuche auch da einfach gelassener. Es hat mich auch nochmal geübt in dem. Sonst war klar, ich muss die machen und die muss jetzt gemacht werden und ich brauche jetzt diese Morgenroutine. Mhm. Und jetzt ist es eher so, ich stehe auf und dann schaue ich, okay, was ist für ein Wetter, wo kann ich das hier machen, was sind für Gegebenheiten, wie ist der Wind, was braucht meine Familie jetzt und dann passe ich das an. Und dann mache ich sie auch oft mal dann frühstücken wir erst und dann mache ich sie erst um 11. Mhm. Weil es einfach hier gerade nicht anders funktioniert und weil es dann für alle entspannter ist, weil die Kinder dann schon mal spielen und mein Mann irgendwie Gitarre übt und es einfach dann besser reinpasst.
Ja, voll spannend. Also ich habe gerade so ein bisschen den Vergleich in meinem Kopf, dass Matthias und ich ja zusammen arbeiten. Das verändert sich ja jetzt gerade. Der zieht sich ja so ein bisschen aus dem Unternehmen zurück, aber wir ja jetzt total lange super intensiv zusammen gearbeitet haben und auch da ja viele zu uns sagten, was ja ein bisschen eine andere Situation ist, aber auch da viele zu uns sagten irgendwie so, boah, wie könnt ihr das aushalten? Also wie könnt ihr das machen?
Ja.
Sozusagen so ist auch wie ein Brennglas auf einer ganz anderen Ebene, aber auch so da gezwungen zu sein, miteinander umzugehen, bezogen auf wichtige Entscheidungen und wer will was machen und hier im Arbeitszimmer nebeneinander zu sitzen auf 13 Quadratmeter oder einer zieht sich zurück und geht woanders am Laptop. Also das ist so ein bisschen ähnlich, gezwungen zu sein, auch in Entscheidungsfindungsprozessen da durch zu müssen, katapultiert einen dann eben, wenn man es nutzt, auch nach vorne. Und es klingt ja total schön, dass ihr das halt wirklich einsetzen könnt und nicht, weil es könnte ja auch das Gegenteil passieren, dass man dann einfach das Brennglas, wie es ja bei Corona wurde das ja auch gesagt, voll das Brennglas, wenn die Leute jetzt so einmal alle zusammen zu Hause eingesperrt sind, da haben die zwar mehr Platz als ihr im Campervan, aber trotzdem ist so ein bisschen eine ähnliche Dynamik und dass ja ganz viel nicht funktioniert hat.
Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es, also wir haben schon auch eine Zeit gebraucht, bis wir uns so ein bisschen eingefunden hatten und es ja auch für alle nochmal eine neue Situation war. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, wenn man so ein bisschen gezwungen wird zu dem. Weil man sonst oft den Weg wählt, dem doch aus dem Weg zu gehen und sich doch nicht abzuspielen, weil man es nicht, wenn man es nicht muss.
Ja, was braucht's? Was würdest du sagen, was braucht's, damit es funktioniert? Im Verhältnis zu, wir machen das ein halbes Jahr und dann sind wir so auf den Geist gegangen, dass wir es sein lassen oder uns trennen oder das kann ja auch passieren.
Ja. Was braucht es? Ich würde jetzt sowas sagen, wie den anderen wirklich zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht. Also den anderen wirklich zu sehen und das so zu schauen, ist es, was brauchst du, was brauche ich? Also was braucht es? Das braucht auch Kommunikation. Und es braucht, glaube ich, auch Ehrlichkeit. Wirkliche Ehrlichkeit. Und auch zu sagen, mir ist das hier gerade zu eng heute, mir ist es zu viel, mir ist es zu laut. Was ja auch völlig legitim ist, ich muss mal einen Tag weg. Also es gibt das hat mein Mann zum Beispiel, ich bin da entspannt, aber der hat das zum Beispiel. Und dann fährt er einen Tag Fahrrad oder geht einen Tag wandern oder so und kommt dann nochmal ganz anders wieder. Überleg gerade, was hat es von uns gebraucht? Also das, was für mich immer klar ist, ist, glaube ich, es braucht ja auch eine Entscheidung für den Partner. Also dass du es auf jeden Fall mit dem machen willst und dann kann, glaube ich, egal was kommt, passieren. Habe ich gerade so überlegt. Weil mir war immer klar, wir machen das und dann ist es nur noch ein Außenrum, was man eigentlich koordinieren und koordinieren muss. Also alles andere ist ja irgendwie außenrum. Ja.
Ja. Wart ihr mal an dem Punkt? Also hattet ihr in eurer ganzen, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder was ihr das jetzt macht, irgendwann mal den Punkt, wo ihr dachtet so, oh, fuck it, ey, kein Bock mehr?
Ja, hatten wir auch schon ein paar. Also ich weniger, aber mein Mann schon ein paar Mal. Ja. Ja. Und dann haben wir geguckt, was ist das? Warum er keine, was braucht er? Oder was braucht er nicht mehr?
Ja.
Und dann haben wir nochmal neu entschieden. Also, wie können wir das umsetzen? Was funktioniert nicht? Was? Und haben nochmal wieder neu gewählt. Und, jetzt sind wir aber auch gerade wieder an einem Punkt, wo es für ihn immer mehr wiederkommt. Und da muss ich aber auch dazu sagen, ich war vorher mit den Kindern zu Hause. Ich kenne das, mit den Kindern zu sein und dieses Familienleben zu führen. Er war selbstständig mit seiner Firma und ist plötzlich auf uns reduziert worden. Er hat plötzlich keine Aufgabe mehr. Natürlich hat er noch eine Aufgabe. Hier sind auch viele Dinge zu tun. Wir müssen jeden Tag gucken, dass wir Wasser haben sozusagen für das Fahrzeug und alles, was dazu gehört. Aber es ist natürlich nicht mehr diese Aufgabe, die er vorher hatte.
Ja.
Er hat sie natürlich im kleinen Rahmen jetzt auch noch. Er versorgt uns ja auch und guckt für diese Dinge, dass hier alles klappt, wie beim Haus auch. Aber er hat nichts mehr, was nur er hat, sagen wir mal so. Und ja. Ich bin ja gestartet auch mit der Coaching-Ausbildung und hatte sofort was, was mich super interessiert hat, wo ich weitergegangen bin, ne, wo ich noch, auch noch mal mir was angehört habe, wo ich drinne war. Ich hatte ja sofort eine Aufgabe für mich oder meine persönliche Weiterentwicklung und er nicht. Und das macht es, glaube ich, auch, und das habe ich ja auch jetzt immer noch. Ich habe ja jetzt immer noch das und bin da total drin und habe da meine Aufgaben oder eine Session abends und er halt nicht. Und das ist, glaube ich, auch, was für bei ihm dazu führt, dass es für ihn mehr der Wunsch da ist, danach ist wieder eine Aufgabe zu haben oder was zu machen. Und das ist das gerade, was für ihn sehr auch das wieder handwerklich irgendwas zu kreieren, was zu erschaffen. Das ist gerade ein ganz großer Wunsch bei ihm.
Gibt's noch irgendwas, was du sagen würdest, was so besonders präsent ist für dich auf deinem Weg irgendwie? Du hast da die Coaching erst für dein erstes Jahr, jetzt Wochenenden, jetzt zweites Jahr, die ganzen Wochenenden, was irgendwie so für dich hervorsticht?
Was mir für mich hervorsticht? Für mich sticht hervor die Magie des Lebens. Dass ich mich wirklich, es ist wirklich, wo ich eben sagte, glaube ich, am Anfang kurz, als wir gesprochen hatten, ich wundere mich über nichts mehr. Also, dass sich die Dinge so fügen und ich Dinge plötzlich so sehe und ich mich einfach, ja, nicht mehr wunder, ist vielleicht das falsche Wort, sondern nur noch, mich freue über das magische Leben, wie es sich sozusagen etwas nach dir zur Verfügung stellt. Von den Dingen, die da sind, ja.
Ist das Vertrauen oder was ist das?
Ja, es ist Vertrauen. Und ich würde fast sagen, dass ich so ein Grundvertrauen schon immer hatte. Aber ich kann jetzt auch so ein Vertrauen in die Menschen haben. Also ich habe irgendwie so ein Vertrauen in diese, was ich am Anfang auch sagte, mit der Verantwortlichkeit, aber auch mit dem so, dass ich so den Mensch so sehen kann, so hinter dem, was ist, also so den wirklichen Menschen habe ich ganz oft das Gefühl. Und auch wenn sich manche Menschen in meiner Bewertung ungerecht oder mit einer Aussage verhalten, die bei mir was auslöst oder die bei mir Gefühle auslöst oder ich da eine Bewertung drüber habe, kann ich denjenigen dahinter sehen. Also ich sehe aus welchem, warum das verletzte Kind dahinter oder dass ich so sehen kann, ja, und nicht so denk, Mensch, der ist ja blöd, sondern eher so denk, das passiert aus der Haltung aus und so ein Mitgefühl hab für Menschen, die aus bestimmten Sachen agieren. Ja. Das hört sich ein bisschen strange an. Ich weiß nicht, ob das, oder?
Nee, also für mich zumindest nicht, weil das ist nicht? Tatsächlich ja das, aber ich weiß nicht, vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören, aber ich, also für mich nicht, weil das ist tatsächlich etwas, was ich finde auch tatsächlich einer der größten Gewinne ist, eben, also das ist natürlich mit den Leuten, mit denen wir extrem eng sind, jetzt wie mit den Kindern oder Partner, das ist irgendwie am schwierigsten, aber bei den allermeisten anderen Menschen, egal was sie tun, zu sehen, was auch immer sie tun, insbesondere die Dinge, die mir nicht gefallen oder die in meiner Bewertung schlimm oder schlecht oder negativ ist, selbst wenn es jetzt um furchtbare Krisen auf der Menschheitsebene geht, zu sehen, okay, das ist so krass, was da dahinter steht. Alles entsteht nur aus dem Schmerz des Individuums, der nicht geheilt ist, aus der Unbewusstheit heraus, was auch immer passiert, nicht rechtfertigt, aber was für mich das Erleben oder die Perspektive sozusagen milder macht.
Ja.
Also nicht weniger schmerzhaft notwendigerweise oder nicht weniger schlimm.
Nee,
aber trotzdem das auch milder.
Ja. Weniger schmerzhaft nicht, aber der Schmerz ist nicht mehr bedrohlich. Der war vorher für mich auch, gehörte auch zur Kategorie bedrohliche Gefühle. Mhm. Und jetzt ist es eher so, dass er für mich da sein darf und ich nicht als Bedrohung sehe, sondern eher als, als Gefühl, dass das auch mit da ist. Würde ich sozusagen sagen, ja.
Ja. Weil da denke ich immer wieder, es ist so leicht, nach draußen zu gucken oder, keine Ahnung, irgendwelche Politiker oder den Nachbarn oder wem auch immer auf Social Media anzuschauen und dann da irgendwie mit dem Finger hinzuzeigen und sagen, ja, das ist irgendwie doof oder schlecht oder wie kann man nur oder, keine Ahnung, das ist so leicht. Ja. Also unser Verstand geht da so schnell hin.
Ja.
Aber
wir machen es halt, sobald wir das tun, stecken wir genau deshalb in dem Moment sofort selber drin und können das aber dann oft irgendwie nicht sehen, ne? Und das ist, da geht's immer wieder darum, wir können immer erstmal nur den Krieg in der eigenen Hütte befrieden. Mhm. Und dann kann das sozusagen, so sehe ich das zumindest immer, kann das Wellen schlagen oder je mehr Frieden wir in uns und in unserem nächsten Umfeld etablieren, desto mehr Stabilität und Kraft und Wirkmacht entsteht sozusagen daraus. Aber eine Wirkmacht, die nicht durch, da ist was falsch, ich muss das verändern, entsteht, sondern durch, okay, da ist was, das ist nicht funktional und vielleicht kann ich eine Möglichkeit darstellen oder vielleicht auch, ich will damit nicht sagen, weil es gibt ja manchmal auch, keine Ahnung, Proteste oder sowas, das ist ja manches Mal auch tatsächlich sinnvoll, aber wenn man davon ausgeht, dass das Gleiches verstärkt, was ja aus dem Ayurveda ein großes Prinzip ist, aus einer ganz anderen Perspektive, dann kann man halt mit, das ist falsch und dagegen zu sein, kannst du es halt nicht wandeln, aber du kannst eine neue Möglichkeit erschaffen und dadurch irgendwie so eine Wirkmacht haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie sinnhaft
ist. Für mich schon. Ja, für mich schon. Und das ist, ich hatte gerade sofort den Gedanken, dass das ist so, das macht halt innerlich so ein Frieden. Also wenn du damit der Welt begegnest und auch deinem Gegenüber, ist das für dich, das ist dieses, ich glaube, das passt doch mal ganz gut zum Anfang zu diesen Gefühlen, die halt in mir waren. Das war immer wie so eine Unruhe und da war eine Angst und ich muss irgendwas machen und so. Und davon ist ganz viel Frieden entstanden. Also das ist nicht mehr da. Dieses, ich würde fast sagen, die Gefühle, die mich so im Griff hatten und ich hatte das Gefühl, ich kann nichts machen, ich bin von meinen Gefühlen übermannt. Mhm. Und das ist jetzt eine ganz andere, und da komme ich auch wieder zu dieser Verantwortlichkeit. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt verantwortlich dafür und die Gefühle sind da, aber es ist nicht mehr, dass meine Gefühle die Verantwortung für mich haben, für das ich jetzt vorher an. Also
Ja, total schön beschrieben, genau, weil es entsteht wie so ein Raum zwischen mir, was auch immer das genau bedeutet, und den Gefühlen und den Gedanken und dass das alles sein darf, sein kann, sich die Gedanken und die Gefühle sich durch mich durchbewegen dürfen, ohne dass immer automatisch die Notwendigkeit besteht, danach handeln zu müssen. Weil das ist ja das, was so, und das ist ja, wie du ja auch sagst, ist ja nicht immer so. Ich habe auch dann manches Mal tauche ich halt ab in meine Gefühle oder in die Wut und finde dann irgendwie Matthias wieder scheiße für irgendwas oder bin dann genervt von den Kindern oder so. Aber dass die Phasen, in denen das nicht so ist, einfach immer größer und länger werden und der Frieden und der Raum, der in mir entsteht. Ich habe ja gerade einen anderen Tea-Talk noch gehabt mit einer, die aktuell in der Coaching-Ausbildung ist. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass es so, wir sind so oft auf der Suche nach, wie ihr jetzt, was du erzählt hast, wir wollen sozusagen das Haus aufgeben, damit es besser wird, sag ich mal, damit wir rauskommen aus diesem Hamsterrad. Und hast ja selber gesagt, festgestellt, okay, so richtig gut funktioniert es nicht, weil wir nehmen ja das, was uns das Hamsterrad hat erschaffen lassen, mit, auch in den im Camper irgendwie. Also dass wir das halt mitnehmen und gleichzeitig sind wir aber ja oft auf der Suche danach, keine Ahnung, das Haus zu renovieren oder das Haus zu verkaufen oder den Job besser zu machen und eine Beförderung zu bekommen oder einen anderen Job zu haben oder mehr Geld zu kriegen oder endlich den Partner zu finden oder an den Partner so rumzudoktern, dass der mehr so ist, wie ich ihn gerne hätte oder endlich Kinder zu kriegen oder zu warten, bis die Kinder endlich aus dem Haus sind oder was auch immer das aktuelle Thema sozusagen ist. Aber das, worum es tiefergehend eigentlich ist, und das ist das, was ich immer so empfinde, als diese tiefe spirituelle Wahrheit, die unter dieser Philosophie liegt, dass es nichts davon uns im Erleben das bringt, wonach wir uns eigentlich sehnen. Vielleicht in kurzen Momenten uns entspannen, weil das Haus ist jetzt verkauft, der Vertrag ist unterschrieben, aber schon im nächsten Moment ist das ja wieder weg. Weil es eben da nicht, ne, weil es ja eben nicht dazu führt. Aber wenn wir anfangen, mehr und mehr in uns diese Freiheit, diesen Raum zwischen den Gedanken und Gefühlen und uns erschaffen und dieser Frieden weiter und größer wird und wir mit milderem Blick auch auf die Dinge gucken können, die wir eher als nicht funktional oder negativ oder sogar horrormäßig bewerten würden, aber trotzdem in innerem Frieden und Milde bleiben können, desto mehr macht es Spaß, die Dinge zu tun, wie mit den Kindern zu sein, das Haus zu verkaufen, im Camper zu sein. Also dann braucht es das nicht mehr, damit es das Innere richtet. Aber wenn das Innere gerichtet, in Anführungsstrichen, ist, dann ist das, was im Außen ist, das Spielfeld. Ich denke da ganz oft drüber nach, weil ich empfinde mich als sehr, ich sag mal, ambitionierte Unternehmerin. Ich habe große Visionen und denke dann manchmal, darum geht's ja aber nicht. Mhm. Also habe ich mich sozusagen da drin verstrickt, also dem zu viel Bedeutung beigemessen. Das überprüfe ich wirklich fast täglich, gucke ich immer wieder, weil das so ein Spagat ist zwischen, ich habe Visionen und Ziele und gehe dafür los und mache Schritte so und gleichzeitig aber nicht mich daran zu verhaften, dass es irgendwie notwendig ist, dass das auch entsteht oder passiert oder irgendwie ist, weil es eben darum nicht geht. Aber gleichzeitig wird dieses Spiel, es wird wie so ein Spiel, diese Vision zum Leben zu erwecken, wenn es keine Bedeutung im Inneren erfüllen muss, sozusagen. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, oder wie ich ja neulich auch in der Coaching-Ausbildung gesagt habe, wenn jetzt morgen ein Gesetz erlassen würde, man darf nicht mehr coachen, oder es gibt keine Online-Arbeit mehr oder sowas, dann würde ich halt was anderes machen. Das wäre zwar doof, aber es wäre auch okay. Dann würde ich halt ein anderes Spielfeld kreieren und da lustige Visionen machen und neue Dinge zu erschaffen. Aber das ist so ein, ja, es ist einfach ein spannendes Spannungsfeld zwischen diesem inneren Frieden und dem, okay, wir verkaufen das Haus und gehen jetzt in den Camper, weil dann wird's bestimmt gut.
Ja. Ja, und ja, vor allen Dingen, wir haben ja immer gesagt, wir müssen das Haus fertigstellen, da waren wir in diesem Modus, weil dann ist alles gut. Dann leben wir als Familie. Ja. Dann kam das. Ne? Also es ist ja auch so, genau, das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Genau, das war auch das. Und jetzt ist es aber auch so, habe ich letztens gerade zu meinem Mann gesagt, dass ich so dachte, es ist eigentlich egal, was im Außen ist oder welche Entscheidung wir treffen, was wir machen werden. Solange es ist, mit uns gut geht und wir hier das ist, dann ist es eigentlich egal, wo wir sind und welcher Behausung wir sind und wo.
Ja. Ja. Und das ist so verrückt, weil sobald es egal ist, macht es viel mehr Spaß zu gucken, okay, wenn es egal ist, wie wollen wir es uns denn dann erschaffen?
Ja. Ja. Mhm.
Weil dann kann man ja einfach mal verrückt und frei denken. Finde ich.
Ja.
Doch, also das merke ich, weil ich manchmal denke, okay, wenn man so darauf schaut, gerade jetzt irgendwie, keine Ahnung, Unternehmensaufbau oder so, oder auch bei in der Familie, dann sieht es so aus, als wenn, keine Ahnung, das Haus oder die Umsätze oder die Erfolge sozusagen mehr Glück kreieren. Mhm. Also auch für mich, wenn ich ein paar Jahre zurückdenke und Menschen angeschaut habe, die da stehen, wo ich jetzt stehe, dann ist das so wie da, wo die stehen, da ist man dann glücklicher oder da hat man dann diese tollen Möglichkeiten, weil man dann so ein Haus hat oder weil man dann so ein Unternehmen hat oder weil man dann Angestellte hat. Aber das Interessante für mich in diesem Erfahren ist, je mehr ich da bin, desto weniger haben diese Dinge mit meinem Glücklichsein zu tun. Und gleichzeitig bringt es mehr Spaß, diese Dinge zu haben, weil sie halt so, und das ist so paradox, weil sie halt nicht wichtig sind dafür.
Ja.
Verrücktes Leben.
Ja.
Ist auch total verrückt, dich da im T-Shirt zu sehen, hier draußen schnallst. Ich gucke mal raus und denke so, Gott, ey, diese Schneemassen. Und du sitzt da im T-Shirt oder draußen da, kurz am Hose raus, das ist total verrückt.
Ja, wo meine Kinder wirklich, die werden wirklich gerne, die sind ein bisschen wehmütig, die werden so gerne im Schnee jetzt.
Ja. Ja, das kann ich auch total verstehen.
Gerade jetzt so zur Weihnachtszeit und so, ja.
Ja, du, ich garantiere dir zumindest da, wo wir wohnen, ist pünktlich zu Weihnachten alles wieder weg. Soll jetzt 8 Grad werden oder so nächste Woche.
Ach so.
Also das ist bei uns hier alles schon. Aber man kommt schön in Weihnachtsstimmung, auch wenn es Weihnachten dann wahrscheinlich wieder 9 Grad und Regen ist. Weil da gibt's doch irgendetwas, was du, falls jemand zuhört, der denkt, oh, ist irgendwie spannend, die Interview, weiß ich aber nicht, was du denkst, was du dem, der mitgeben wollen würdest. Ich weiß nicht, ob du Fragen hattest damals, vielleicht ist es auch Quatsch.
Ob ich Fragen damals hatte, weiß ich ja, aber ich bin auf jeden Fall auch mehr da reingegangen, weil ich mich kennenlernen wollte oder kennenlernen wollte, was das mit mir macht, und gleichzeitig hatte ich große Angst dafür, da reinzugehen. Und das, was mein Herz so erwärmt in so einem Coaching-Gespräch, ist, dass ich mein Gegenüber, was ich da habe, so ein bisschen den Rahmen halten kann, oder nicht nur ein bisschen, noch ein bisschen mehr, dafür, dass er wieder in seine Eigenverantwortlichkeit oder in die Eigenermächtigung kommt. Und das finde ich so schön zu sehen, wenn die Coaches aus diesem Gefühl rauskommen, von diesem ich kann nichts machen, und plötzlich merken, oh, ich kann doch was machen, und man kriegt auch so in der Körperhaltung und sieht, wie die sich aufrichten. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Schlaufe noch mal kriege, zum was ich noch mitgeben wollte.
Aber es ist ganz schön.
Vielleicht will ich das mitgeben, dass das ist ja auch das, was es mit mir gemacht hat. Dieses, ich glaube, das habe ich am Anfang auch gesagt, die Verantwortlichkeit, oder die Eigenverantwortlichkeit für die Dinge, für dich selber, für das Miteinander, und dafür anderen Menschen den Rahmen zu halten, ist wirklich ganz besonders. Und wenn man sich für die Coaching-Ausbildung interessiert, ist das, glaube ich, das ich komme ja auch aus dem System zu helfen. Und habe aber jetzt das erste Mal das Gefühl, dass ich in so einem Coaching-Gespräch den Leuten, wenn man es so sehen will, wenn man sie in ihre Eigenverantwortlichkeit wirklich das erste Mal helfen kann. Und nicht mit dem, mit allen anderen Dingen, wo ich es vorher versucht habe, aus dem pädagogischen Bereich. Ja.
Ah, interessant. Stimmt. Da kommst du ja auch tatsächlich aus so einem helfenden Beruf.
Ja, klar.
Ja, krass. Und was würdest du jemandem sagen, der überlegt, ob er jetzt die Trainerausbildung machen will, wenn er jetzt in der Coaching-Ausbildung war? Ich bin frei, wie ich gerade. Nicht machen! Große Gefahr!
Nee, ich würde sagen, auf jeden Fall machen, weil, auf jeden Fall machen. Ich würde jetzt weil sagen, aber weil ist vielleicht nicht das richtige Wort. Wenn du dich noch mehr kennenlernen möchtest und noch mehr zu dir finden möchtest, auf jeden Fall machen.
Naja, cool.
Das würde ich sagen.
Voll schön.
Und es ist ja so spannend, ich konnte ja in der Trainerausbildung wirklich sehen, umso mehr ich zu mir gekommen bin, die Reise zu mir gemacht habe, umso mehr konnte ich meine Gruppe, meine wundervollen Frauen, die ich begleitet habe, konnte ich sehen, wie die auch immer mehr zu sich kommen. Also wir haben uns gegenseitig auf der Reise zueinander begleitet, und das ist wirklich ganz wundervoll, und das ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen.
Voll schön. Danke fürs Teilen, Manja. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke fürs Gespräch. Ja, danke dir.
Voll schön. War so exklusiv Zeit.
Ja.
Schön. Ja. Voll gut. Ich danke dir. Super, super wertvoll.
Danke dir.
Ich finde es total krass. Ehrlicherweise, ich finde es so schön, von ihr zu hören, und ich könnte mir das nicht im Leben vorstellen. Wir haben 2 Wochen geschafft mit der Familie im Camper. und das war fein und auch genug. Ich finde es dennoch total schön. Manja macht es echt wahnsinnig toll, und es ist so schön zu hören, was sich alles verändert hat, und das Potenzial zu hören, was sich entwickelt hat und wie sie immer weitergeht. Und ja, ist einfach super schön. Also falls dich das auch interessiert, zur Coaching-Ausbildung. Wir starten im April mit der 3. Kohorte, die 3. Runde. Jede Ausbildung wird besser. Die 1. war die Beta-Premium-Ausbildung, wo ich einfach mal reingestartet bin mit keinem Wissen ins Blaue. Und es hat krass funktioniert. Man ja war in der 1. Runde. Und dann in der 2. Runde kam die Trainerausbildung dazu, die auch wieder krass neu war, die aber die Coaching-Ausbildung selber noch wahnsinnig optimiert hat, weil jede Kleingruppe eine Trainerin an die Seite bekommen hat. Das heißt, es gab viel mehr direktes Coaching, viel mehr Supervision für die Gespräche. Unglaublich. Die Ausbildung ist für Menschen, die
schon reingeschnuppert haben in die Into Being Philosophie. Das heißt, wenn du schon einen Eindruck davon hast, wie die Philosophie funktioniert, wenn du schon vielleicht in Podcast-Folgen reingehört hast oder in Alive bist oder warst oder in Menschlichkeit oder Liebe leben oder in irgendwelchen anderen Formaten von mir und meine Arbeitsweise kennst und denkst, ah, das klingt irgendwie spannend, das will ich auch lernen. Und wenn du jemand bist, der Bock hat, Verantwortung zu übernehmen. Also wenn du wirklich ownen willst, deinen Weg und dein Leben und da drin lernen möchtest, einen Unterschied zu machen, weil ein Großteil der Ausbildung bedeutet, dass du lernst, dir den Raum zu halten, dass du lernst, deine Evolution nach vorne zu bringen, dass du lernst, mit deinen Gefühlen anders zu sein, dass du lernst, mehr du selbst zu sein und Menschen mehr aus deiner Essenz heraus zu begegnen und dich nicht so schnell triggern zu lassen oder wenn du getriggert bist, nicht aus deinen eigenen Verletzungen heraus zu handeln und deinen energetischen, emotionalen Raum so weit zu erweitern, so weit zu vergrößern, dass Menschen, die zu dir kommen in ein Coaching, da drin gut aufgehoben sind und gleichzeitig den Unterschied zu lernen zwischen Interpretation und Ableitung, wie du Gespräche, schwierige Gespräche führen kannst und zwar authentisch, echt auf Augenhöhe, egal ob du im Coaching bist oder in deiner Familie mit Partner oder was auch immer. Ich glaube, eine der besten Coaching-Ausbildungen auf der Welt, würde ich sagen. Also, weil du nicht nur so unglaublich dich nach vorne bringst, sondern wahrhaftige Beziehungen leben lernst und das eben auch in der Coach-Coachee-Beziehung. Also die Coaches, die von mir ausgebildet sind, ich bin echt selbst immer wieder erstaunt über die Qualität der Arbeit, die die direkt machen. Die Ausbildung startet im April. Wir haben schon diverse Teilnehmer, die angemeldet sind, Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das ist die erste Ausbildung, wo auch schon Männer angemeldet sind. Da freue ich mich besonders drüber. Du kannst dich bewerben für die Ausbildung. Da findest du alle Infos auf intobeing.de/Ausbildung, glaube ich. Oder ichgold.de/Ausbildung. Da glaube ich auch auf beiden, in beiden URLs. Die Ausbildung kostet 10.000 Euro und diese spezielle Gruppe, mit der wir starten im April, das wird gigantisch, weil ich in dieser Runde mit dem Bewerbungsverfahren nochmal mehr darauf achte, dass Menschen dabei sind, die auf jeden Fall Coach werden wollen oder wenn das muss ja nicht sein, das ist nicht bei allen so, aber vielleicht auch sowas haben wie unternehmerische Erfahrung oder schon andere Ausbildung gemacht haben oder schon mit Menschen arbeiten, also auf jeden Fall in irgendeine Form von Background mitbringen, auf dem Fundament wir dann aufsetzen können. Also die Gruppe wird sensationell, lass dich davon nicht abschrecken, wenn du jetzt denkst, oh Gott, das kann ich aber nicht. Bewerb dich auf jeden Fall, falls dich das inspiriert, falls es dich ruft, die Gruppe wird der Wahnsinn. Die Gruppe wird der Wahnsinn. Ich würde mich freuen, dich dabei zu haben. Falls es passt, let me know. Ja, so weit, so gut. Eine wahnsinnig schöne Folge mit Manja. Manja wirst du auch kennenlernen, falls du in der Ausbildung dabei sein solltest. Das wird großartig. Ich denke an dich, pass auf dich auf und komm weiterhin gut in dem Jahr 2024 an. Deine Dana.